Welcome back.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up, Prof. Hallo Walter.
Hi Martin.
Geht es dir gut?
Wir werden über die Elias reden.
Die drei?
Ja, drei. Über drei Elias und die übrigen.
Ja, aber bevor wir darüber sprechen, lass uns erst beten. Unser himmlischer Vater, danke, dass wir wieder zusammen hier sein können und danke, dass du uns wieder die Gelegenheit gibst, diese Gespräche zu führen. Bitte erleuchte unseren Verstand mit deinem Heiligen Geist. Leite uns bei den Gesprächen und auch bei unserem Studium. In Jesu Namen. Amen.
Nach unserem letzten Gespräch über das, was in der Welt vorgeht, und weil wir auch sehen, wie verrückt die Welt ist, lass uns doch sehen, was die drei Elias uns erzählen können, um nicht am eigenen Verstand zu zweifeln. Denn sie sind die Antwort auf das Chaos, das wir heute in der Welt vorfinden. Lass uns einfach diese Verknüpfung schaffen, um die geistige Verbindung nicht zu verlieren.
Ja, so wie du gerade sagtest. Wie könnten wir das alles in der Welt und auch die gegenwärtige Zeit durchstehen, wenn wir diese Bibel nicht hätten?
Absolut. Ganz genau. Und das Interessante dabei ist, dass niemand sie will.
Nein.
Keiner will sie, aber sie hat die Lösung für das ganze Problem. Jeder, mit dem ich rede, hasst die Umstände, unter denen wir gerade leben. Aber niemand will die Alternative. Für mich ist das völlig unfassbar. Wir brauchen also die drei Elias. Dann sprechen wir doch über sie. Der erste Elia ist natürlich der Typus, der historische Elia, und die anderen müssen irgendwie mit dieser Botschaft in Verbindung stehen. Wobei es zusätzlich interessante Feinheiten und verborgene Bestandteile gibt, die wir uns ebenfalls ansehen müssen. In Malachi Kapitel 3 lesen wir: Gedenkt an das Gesetz Moses, meines Knechtes, das ich ihm auf dem Horeb für ganz Israel befohlen habe, an die Satzungen und Rechte. Dann Vers 23, siehe, ich sende euch an den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt, und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Das ist eine erinnernde Mahnung und eine Verheißung.
Ja.
Denn es beginnt mit dem Wort Gedenke. Woran müssen wir gedenken? An das Gesetz des Mose, das ich ihm auf dem Horeb befohlen habe, an die Satzungen und Rechte. Das Gesetz wird also sehr hervorgehoben werden, stimmt's? Und dann werde ich euch den Propheten Elia senden, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Das muss dann der letzte Elia sein.
Das wird ein prophetischer sein.
Ja, das wird ein prophetischer sein. Was wird seine Aufgabe sein? Das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zu wenden. So kann ich also annehmen, dass das Herz der Väter und das Herz der Kinder momentan nicht in Einklang stehen.
Ja, definitiv.
Sie befinden sich nicht in Einklang,
sondern im Widerstreit.
Und sie müssen wieder in Einklang gebracht werden. Und der einzige Weg, das zu erreichen, ist die Botschaft des Elia.
Es muss auf die Bibel hinauslaufen.
Man muss aus ihr zurückkommen. Und man muss auf den Teil mit Gedenke zurückkommen. Es gibt ein spezielles Gebot, das mit Gedenke beginnt.
So ist es. Das vierte.
Ja, das vierte. Es ist das einzige, das mit Gedenke beginnt. Alle anderen sagen dir etwas. Dieser erinnert dich an etwas. In diesen drei Versen steckt ganz viel Theologie. Und wir müssen uns unseren Weg irgendwie hindurchbahnen, denn das ist die einzige Lösung für das Problem. Und entweder nimmt man es an, oder man lässt es bleiben.
So ist es. Es hilft einem überhaupt nichts, über alles zu jammern, wenn man doch die Lösung nicht annehmen will.
Richtig. Ein anderer Punkt ist für mich auch immer interessant, denn weißt du, von Natur aus sind wir ja rebellisch. Ich war wahrscheinlich rebellischer als die meisten und ich habe immer noch so eine rebellische Seite an mir, die man durchaus zum Vorteil gebrauchen kann. Und sogar der Herr kann sie gebrauchen, wenn die Rebellion an der richtigen Stelle ist. So wurde auch Tyndale Gottes Rebell genannt. Er war Gottes Rebell, denn er stand für eine Sache ein.
Und er gab nicht auf.
Sie stellten ihn sogar auf den Scheiterhaufen und erwürgten und verbrannten ihn. Doch er stand für das ein, was er glaubte. Und das müssen wir machen. Wenn du von Gott geschaffen bist, was du laut der Bibel bist, dann hat Gott ein bestimmtes Designmerkmal in seine Schöpfung hineingelegt. Du wurdest für unterschiedliche Zwecke und Ziele geschaffen. Doch du wurdest mit Entscheidungsfreiheit geplant. Du wurdest auch erdacht, um mit jedem in Harmonie zu leben. Denn im Himmel gibt es keine Misstöne. Martin, was lässt Harmonie entstehen?
Dass man eines Sinnes ist.
Ja, man muss nicht die gleiche Persönlichkeit haben. Das wäre äußerst langweilig. Aber man muss die gleiche Geisteshaltung haben, das gleiche Verständnis. Mir scheinen die Leute vergessen zu haben, woran sie sich erinnern müssen. Nicht wahr? Denn da fing alles an.
So ist es.
Es fing mit etwas an, das sie vergessen hatten. Sie müssen daran erinnert werden. Das ist die Aufgabe des Elia.
Ja, was ist denn der ganze Zweck des Erlösungsplanes? Es besteht doch darin, alles wieder in Übereinstimmung mit dem Zustand zu bringen, wie es vor dem Fall war.
Gott hat dich für einen bestimmten Zweck und für ein bestimmtes Leben geschaffen. Er plante dich so, dass du glücklich bist. Warum sind wir aber so rebellisch?
Weil wir lieber auf den Feind Gottes, anstatt auf Gott hören wollen.
Und es ist egal, welchen Bereich man ansieht. Der Mensch ist einfach rebellisch. Wenn es am Anfang heißt, siehe, ich habe euch alle Bäume, die Samen tragen, auf der ganzen Erde zur Speise gegeben, jeden Baum, der Früchte trägt. Aber der Mensch sagt, nein, ich will etwas anderes.
Ich will zu 100% das Gegenteil.
Genau das Gegenteil.
Ich will nichts von diesen fruchttragenden Pflanzen und Samen.
Und wenn Gott sagt, gedenke des Sabbattages, um ihn zu heiligen, 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, doch der 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, aber ich will nicht.
Jeden Tag außer diesen.
Jeden anderen Tag musst du halten, außer diesen einen.
Ja.
Ist das nicht interessant?
Ja, so sind die Menschen.
Genau das ist es, was die Rebellion kaputt gemacht hat, stimmt's?
Okay.
Aber lass uns weitermachen, sonst können wir noch Ewigkeiten weiter darüber reden. Ein letzter Punkt noch. Entweder kommen sie zurück zu dieser Harmonie, die Väter und die Kinder, oder es gibt einen Bann. Das ist die Wahl, die man hat.
Es gibt keinen Weg dazwischen.
Nein.
Man kann nicht neutral sein.
Es ist entweder das eine oder das andere. Das erinnert mich an die Botschaft an Laodicea. Entweder heiß oder kalt. Der Weg zwischen lau wird ausgespielt.
Das ist genauso. Entweder ist man mit Christus oder gegen ihn.
Ja.
Ich kann nicht dazwischen sein. Das geht nicht.
Stimmt, aber er respektiert deine Entscheidung. Wenn du nicht dort sein willst, dann ist es deine Entscheidung. Dann wirst du nicht dort sein.
Noch etwas anderes. Wenn du auf Christi Seite stehst, dann machst du, was er sagt. Dann machst du nicht nur bestimmte Dinge. Es gibt dann kein Ach, das andere hat er nicht so gemeint.
Ja, es geht doch darum, dass man an den Punkt gelangen muss, an dem die Geisteshaltung Christi die deinige wird. Ansonsten wärst du doch unglücklich.
Ja, denn sogar wenn du das machen würdest, was er sagt, wärst du doch unglücklich, wenn du nicht wie er darüber denken würdest.
Weißt du, es gibt viele Dinge, mit denen ich rang, als ich mich vom Atheisten zu einem Gläubigen veränderte. Wobei ich sagte, so will ich das nicht. Aber so wird es sein.
So ist es.
Egal, worum es geht. Es kann die Ehe sein, die Ernährung, was auch immer. Ich will es nicht so, sondern ich will es anders. Dann muss man das durchdenken. Denn wenn Gott sagt, so wird es sein, dann muss ich zuerst an den Punkt kommen, an dem ich begreife, dass seine Wege besser sind.
So ist es.
Aber dann muss ich mich fragen, warum ist es besser? Ich muss gründlich darüber nachgrübeln. Und sobald ich an dem Punkt angelangt bin, an dem ich es verstehe und sage, oh, das ergibt wirklich Sinn, es ist auf diese Weise einfach besser, dann wird es ein Vergnügen. Ansonsten wird es ein Krieg.
Es wird immer so sein. Du musst akzeptieren, dass sein Weg der beste ist. Und weißt du was? Immer wenn diese dunklen Wolken ständig über dir sind, sobald du entscheidest, dass Gottes Wege die besten sind, verschwinden diese dunklen Wolken. Aber wir sind so rebellisch,
ja,
dass wir gar nicht wollen, dass diese dunklen Wolken verschwinden.
Wir wissen nicht einmal, wie rebellisch wir tatsächlich sind. Werfen wir also einen Blick auf diesen ersten Elia. Es war eine Zeit, als Israel, die Nordstämme, unfassbar abgefallen waren. Damals reagierte Ahab Und Ahab war mit Isebel verheiratet. Schon darin steckt eine ganze Typologie. Denn wenn man das in der Offenbarung aufgreift, findet man heraus, dass Isebel eine wichtige Rolle spielt. Isebel ist natürlich diejenige, die in Scharlach und Purpur handelt. Eine Frau steht für eine Kirche. So hat man diese Typologie dieser Kirche, die Purpur und Scharlach trägt und damit handelt. Sie ist also eine Händlerin, stimmt's? Sie ist nicht nur eine Kirche, sie ist auch eine Händlerin. Greift man das in Offenbarung 18 auf, sieht man, dass Babylon über die Kaufleute der Welt das Sagen hat. Denn als Babylon fällt, weinen und klagen die Kaufleute. Typologisch ist es eine unerlaubte Beziehung zwischen den Königen der Welt und der Kirche. Und sie führt die Menschen zur Sonnenanbetung. Das macht die tatsächliche Isebel. Also wird die antitypische Isebel das Gleiche tun.
Ganz genau.
Und die antitypische Isebel steht genau wie die tatsächliche Isebel im Widerstreit mit Elia. Und sie verfolgt ihn. Und schließlich rennt Elia vor dieser Isebel um sein Leben, auch wenn seine Botschaft die Priester Baals hinschlachtet. Das ist schon interessant, oder?
Ja, sehr interessant.
Wir müssen uns das ansehen. Und Elia, der Tisbiter von den Einwohnern Gileads, sprach zu Ahab: So wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe, es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Kein Tau noch Regen. Was ist das mit einem geistigen Sinn?
Nichts Geistliches. Die Bibel und der Heilige Geist.
Ja, es wird kein Regen geben. Es wird kein Frühregen und kein Spätregen geben. Der Heilige Geist wird zur Seite geschoben, bis eine bestimmte Veränderung stattfindet. Und die Veränderung, die vorgenommen werden muss, beziehungsweise stattfinden muss, ist, dass die Geisteshaltung des Baal entfernt werden muss. Sie kann nicht nur auf Eis gelegt werden, sie muss vernichtet werden. Die Geisteshaltung des Baal muss verschwinden. Sie muss sterben. Sie muss umgebracht werden.
So ist es.
Das ist der einzige Weg.
Ansonsten wird sie wieder übernehmen.
Es kann keinen Regen und keinen Tau geben, solange die Geisteshaltung des Baals noch besteht. Und das Wort des Herrn erging an ihn folgendermaßen: Geh fort von hier und wende dich ab nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der östlich vom Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen. Im Grunde wird er in die Wildnis geschickt. Elia wird in die Wildnis geschickt, und die Kernaussage ist: Gott wird sich um ihn kümmern. Sein Brot und Wasser sind ihm gewiss. Und Gott tat genau das. Wir springen jetzt zu Vers 7. Es geschah aber nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Land. Sogar der Bach vertrocknete. Gott dachte sich einen anderen Plan aus. Er ließ Elia nicht allein und verlassen sitzen.
Aber wenn man sich an Elias Stelle versetzt, denke ich, dass er in diesem Moment, als der Bach vertrocknete, nicht sehr positiv gestimmt war.
Nein, er dachte bestimmt: Oh nein, es ist eine Frage des Glaubens.
Das muss es sein.
Aber Gott sorgte für ihn. Er schickte ihn zur Witwe von Zarpat. Da ging das Wort des Herrn an ihn folgendermaßen: Mache dich auf und gehe nach Zarpat, das bei Sidon liegt, und bleib dort. Siehe, ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich mit Nahrung versorgt. Das ist eine weitere interessante Typologie. Gib mir nach den Worten von Jesus, gab es in den Tagen Elias in Israel viele Witwen, doch der Herr schickte ihn zu keiner von ihnen. Das heißt, er spricht über die Kirche. Er war bei einer Witwe sicherer. eine Witwe hat ja ihren Mann verloren. Im Grunde war es für Elia irgendwie sicherer, bei denen zu sein, die ihre Verbindung zu Christus verloren hatten. Wobei sie gleichzeitig noch verkündigten, Teil an ihm zu haben. Ich weiß ja nicht, aber in meiner eigenen Erfahrung habe ich erlebt, dass das sehr wahr ist.
And I don't know, in my own experience, I have found this to be very true.
Die, die dich am meisten beißen, sind diese Witwen aus Israel. Die beißen dich am meisten, stimmt's? Sie zerren dich vor Gericht, sie versuchen dich auszugrenzen, dir Redeverbot zu erteilen. Lass uns das gar nicht ausführen. Lass sie das ihre machen. Irgendwie ist es bei dieser Witwe sicherer als bei den Witwen von Israel. Noch etwas zu diesem Punkt. Es gab viele Witwen in Israel. Martin, denkst du nicht, dass es viele in der Kirche gibt, die ihre Verbindung zu Christus verloren haben?
Da bin ich mir sicher.
Aber sie haben viel zu sagen, nicht wahr? Je mehr sie ihre Verbindung zu Christus verloren haben und je mehr sie sich mit Baal verbunden haben, desto mehr haben sie zu sagen, stimmt's?
Und umso eher denken sie, dass sie Gottes Willen tun.
Ja, Zensurmaßnahmen scheint der Weg zu sein, der eingeschlagen werden soll. Nur bestimmte Leute sollen am Pult stehen dürfen. Natürlich nur, wenn sie die Erlaubnis haben, am Pult zu stehen. Obwohl sogar unser Handbuch sagt, dass man sprechen darf, wenn man ordiniert ist. Aber belassen wir es dabei. Das ist einfach eine interessante Typologie. Und er machte sich auf und ging nach Zarephat. Und als er an das Stadttor ankam, siehe, da war eine Witwe dort, die Holz sammelte. Und er rief ihr zu und sprach, hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, damit ich trinken kann. Wohin ging er, um sie zu treffen? Er traf sie am Stadttor. Das Tor ist der Ort des Gerichts. Schon hier haben wir das Thema Gericht. Und die Gerichte fallen schon auf das Land, weil es nicht regnet, richtig? Und er rief zu ihr und sprach, hol mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, damit ich trinken kann. Als sie nun hinging, um es zu holen, rief er ihr nach und sprach, bring mir doch auch ein bisschen Brot mit. Wasser und Brot. Sie aber sprach, so wahr der Herr, dein Gott, lebt, ich habe nichts Gebackenes, sondern nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein paar Holzstücke gesammelt und gehe hin und will mir meinem Sohn etwas zubereiten, damit wir es essen und danach sterben. In welchem Zustand befand sich die Frau?
Arm und erbärmlich.
Richtig. Er war fürchterlich. Sie war bettelarm. Das ist die Art von Armut, die man wirklich haben muss, wenn man sich die Seligpreisung ansieht. Selig sind die geistig Armen. Wenn man also diese Armut hat, anders gesagt diese große geistige Not,
ja, Abhängigkeit,
dann wird Gott ihr abhelfen.
Ja, Abhängigkeit von Gott.
Dann kann Gott ihr abhelfen. Wenn man keine Bedürftigkeit hat, warum sollte er abhelfen? Wenn du ihm den vollen Becher hinhältst, wie soll er ihn füllen? Wenn er dazu voller Greuel ist, man muss das loswerden und den Becher leeren, bevor man mit irgendetwas Nützigem befüllt werden kann. Es ist interessant, dass er zu ihr sagt, bring mir das kleine bisschen, was du hast. Und sie tut es tatsächlich. Das ist interessant. Das ist erstklassige Evangelisation. Sie erkennt, dass er etwas hat, was sie braucht, und sie ist willens, das zu tun. Elia sprach zu ihr, fürchte dich nicht, geh hin und mache es, wie du gesagt hast, doch bereite mir davon zuerst einen kleinen Brotfladen und bringe ihn mir heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach etwas machen. Ist das eine Herausforderung?
Aber sicher doch, stell dir das auf heute angewandt praktisch vor. Wenn du dabei bist, dich zu einer Mahlzeit hinzusetzen und nichts anderes mehr hast, und dann gibst du dieses Essen jemand anderem.
Und dann sitzt du ohne irgendetwas da.
Und Kinder hast du auch noch. Sie hatte ein Kind.
Was brauchte sie also, um das zu tun?
Glauben.
Auch wenn es nur ein wenig Glauben ist, stimmt's? Sie war wahrscheinlich nicht allzu begeistert. Aber sie machte es. In den Tagen Elias gab es viele Witwen in Israel, aber der Herr schickte ihn zu keiner von ihnen. Er schickte ihn zu dieser Frau. Das ist Evangelisation. Denn so spricht der Herr, Gott Israels, der Mehltopf soll nicht leer werden und das Öl im Krug nicht weniger werden, bis zu dem Tag, der der Herr es auf den Erdboden regnen lassen wird. Das ist eine unfassbare Verheißung. Gilt sie immer noch?
Ja.
Also, der Mehltopf, das Brot des Lebens, soll nicht leer werden. Noch soll das Öl im Krug.
Was für den Heiligen Geist steht?
Ja, der Heilige Geist. Weniger werden, bis zu dem Tag, der der Herr es auf den Erdboden regnen lassen wird. Von welchem Regen sprechen wir hier? Wir sprechen hier vom Spätregen.
Vom Spätregen. Drücken wir das für Laien verständlich aus. Spätregen bedeutet, wenn das Evangelium angenommen wird.
Und zwar von Millionen.
Ja, von Millionen.
Und das wird geschehen. Wer ist hier derjenige, der am offensten dafür ist? Die Witwen Israels oder die Witwen da draußen, die ihre Verbindung zu Christus verloren haben?
Ja, die Witwen, die die Verbindung verloren haben.
Die Elia-Botschaft ist also eine Botschaft, die in einer Zeit der Dürre hinausgeht. Und es gibt einige, die erkennen, dass sie eine Not haben. Und einige, die nicht erkennen, dass sie bedürftig sind. Diejenigen, die nicht erkennen, dass sie bedürftig sind, sind oft Teil der Kirche.
Das ist nur allzu wahr.
Ziemlich traurig, oder?
Denn das Denken, dass man dazugehört oder schon innerhalb von etwas ist, bedeutet nicht notwendigerweise, dass man gerettet ist.
Nein. Nein. Die Verheißung erfüllte sich. Der Mehltopf wurde nicht leer und das Öl im Krug wurde nicht weniger nach dem Wort des Herrn, dass er durch Elia geredet hatte. Die Elia-Botschaft wird also nicht fehlschlagen.
Nein.
Sie wird ihr Werk verrichten. Sie wird ihr Werk unter den Witwen tun. Dort wird sie ihr Werk verrichten.
So ist es. Und es wird nicht sehr gut laufen, weil immer noch Dürre herrscht.
Wer war derjenige, der Elia den meisten Widerstand bot?
Ahab und Isabel.
Ahab und Isabel. Sie boten ihm den meisten Widerstand.
Und sie sind die Kirche.
Das ist eine interessante Typologie. Ahab steht für Israel. Das sind die Leiter innerhalb der Kirche. Und die unerlaubte Verbindung, die sie oder er mit Isabel hat, macht diese Kombination ziemlich toxisch.
Es ist wie mit Staat und Kirche.
Das ist Kirche und Staat. Das ist eine unerlaubte Verbindung. Schließlich tötete Isabel die Propheten Gottes, wenn sie und ihre Propheten Baal und Asherah anbeten. Asherah war eine weibliche Gottheit. 1. Könige 18, Vers 1. Und es geschah nach vielen Tagen. Über diese vielen Tage lesen wir in Jakobusbrief, es waren 3,5 Jahre. Sehr interessant, dass das Neue Testament uns sagt, dass es 3,5 Jahre waren. Das Alte Testament sagt es dir nicht.
Stimmt.
Aber das Neue Testament sagt dir genau, wie lange es dauerte. 3,5 Jahre. Im 3. Jahr, da erging das Wort des Herrn an Elia. Geh hin, zeige dich Ahab, und ich will es regnen lassen auf den Erdboden. Und Elia ging hin, um sich Ahab zu zeigen.
And Elijah went to show himself unto Ahab, and there was a sore.
Es war aber eine große Hungersnot in Samaria.
And Ahab.
Und Ahab rief Obadja, seinen Verwandten. Obadja aber fürchtete den Herrn sehr. Das ist faszinierend. Zum einen herrscht dieser große Abfall und Ahab steht an der Spitze dieses Abfalls. Aber sein oberster Verwalter fürchtet den Herrn.
But his chief governor fears the Lord.
Innerhalb des gleichen Hauses.
Ja, innerhalb des gleichen Hauses. Können wir davon eine Lektion für unsere Kirche lernen?
Oh, das müssen wir. Denn wir werden entmutigt werden, wenn wir nicht darauf hören und diese Botschaft versäumen.
Okay, wenn du an Ahab denkst, wenn du ständig Ahab konfrontierst und Ahab dich ständig piesackt, dann denk an Obadja. Ich habe viele Obadjas getroffen. Wenn es nicht diese Obadjas gäbe, wäre ich jetzt wahrscheinlich schon verzweifelt. Aber es gibt immer einen Obadja.
Ja.
Denn es geschah, als Isebel die Propheten des Herrn ausrottete, da nahm Obadja 100 Propheten und verbarg sie in Höhlen, hier 50 und dort 50, und versorgte sie mit Brot und Wasser. Dieses Motiv zieht sich beständig hindurch. Brot und Wasser wird dir gewiss sein. Martin, bedeutet das jetzt, dass wir nur Wasser und Brot bekommen, oder hat das eine geistige Anwendung?
Das geht auf jeden Fall auch geistlich.
Natürlich.
Denn wenn man das geistlich nimmt, findet ja auch innerhalb der Kirche ein Krieg statt.
Oh, das ist ein größerer Krieg, der da in der Kirche stattfindet. Aber Elia geht und predigt der bettelarmen Witwe.
So ist es. Er ist mit seiner Arbeit beschäftigt.
Er macht Evangelisation.
So ist es.
Er klugt nicht über den Gemeinden. Er ging in die Wildnis und dann ging er zur Witwe. Und sie war keine Witwe Israels. Das war seine Aufgabe.
Er macht einfach weiter, während Gott hier aussortiert.
Genau das macht Gott. Und jetzt kommt der Punkt der Konfrontation. Diese Konfrontation ist ein Typus für das, was geschehen wird. Das wird allen Elias passieren, einschließlich des finalen Elias. Jakobus sagt uns etwas über Elia. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Das ist sehr tröstlich.
Auch er erlebte Hoffnungslosigkeit und musste manchmal an seinem Temperament arbeiten.
Ich wünschte, ich wäre du, dann hätte ich keine meiner Probleme. Dein Leben ist völlig problemlos, stimmt's?
Naja, wir können ja für eine Weile tauschen. Du hattest etwas früher angemerkt, dass ich mir nicht ständig die Haare raufe.
Nein, diesen Vorteil hast du, das stimmt. Und er betete inständig, dass es nicht regnen möge, und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Hier haben wir es. Jakobus sagt uns genau, wie lange es dauerte. Fahren wir mit der Geschichte fort. Ahab hatte Elia gejagt und konnte ihn nicht fassen. Elia war schwer zu fassen. Gott sorgte für ihn.
So ist es.
Können wir erwarten, dass die antitypischen Ahabs, die Elias jagen,
ständig versuchen sie, sie loszuwerden?
Andauernd. Sie schreiben hier etwas, sie suchen und versuchen, jene von den Pulten wegzukriegen. All diese Dinge. Aber Gott beschützt ihn irgendwie, stimmt's? Und jetzt kommt es zu dieser Konfrontation. Und als Ahab den Elia sah, sprach Ahab zu ihm: Bist du da, der Israel ins Unglück bringt? Was ist die Geisteshaltung dieser Leitung in Israel? Wer ist für ihn das Problem?
Die Leute, die versuchen, Evangelisation zu machen und die versuchen, den Menschen die Wahrheit zu sagen, die sie für Verschwörungstheoretiker halten.
Die sind das Problem, nicht wahr? Aber Isebel ist kein Problem. Genau genommen liegt er mit ihr im Bett. Sie ist kein Problem. Nein, sie ist in Ordnung. Was immer Isebel macht, ist in Ordnung. Sogar wenn sie Propheten Gottes umbringt, anders gesagt, löscht sie die Botschaft aus, die hinausgehen muss. Und die Botschaft ist in einer Höhle eingesperrt. Das ist doch entsetzlich. Aber die Propheten werden in der Höhle versorgt. Also ich denke, dass sie Bücher vom Geist der Weissagung haben und darin lesen.
Ganz genau.
Denkst du, dass das möglich wäre?
Unbedingt.
Wenn die Zeit kommt, werden die 50 Propheten aus der einen und die 50 Propheten aus der anderen Höhle herauskommen und an der Elia-Botschaft teilhaben. Richtig? Ahab ist also etwas problematisch und er denkt, wenn er doch nur diesen lästigen Elia loswerden könnte, dann wären seine Probleme vorbei. So sagte er zu ihm: Bist du da, der Israel ins Unglück bringt? Er hält eine sehr direkte Antwort. Er besprach: Nicht ich bringe Israel ins Unglück, sondern du und das Haus deines Vaters, weil ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und du den Baalen nachgefolgt bist. Trifft diese Botschaft auf heute zu?
Unbedingt. Siehst du, wie wir es schon vorher sagten, die Leute denken, dass sie Gott einen Dienst erweisen, aber sie sind diejenigen, die Israel wirklich ins Unglück stürzen.
Als wir diesen Text in Malachi gelesen haben, hatten wir dort diesen Verweis auf das Gesetz Gottes und auf den Elia, der kommen würde. Nun, hier ist der erste Elia. Findet sich bei ihm ein Verweis auf das Gesetz Gottes?
Da liegt ja das Problem.
Ja, darin liegt das Problem. Und sie ignorieren nicht nur die Gebote Gottes, sie folgen dem Diktat Isebels.
Ganz genau.
Denn Ahab hält Isebel nicht von ihrem Tun ab. Er greift nicht durch und sagt, hey Isebel, was treibst du da? Wir haben heute das gleiche Problem. Weil ihr die Gebote des Herrn verlassen habt, das ist das eine, aber du bist den Baalen nachgefolgt. Wenn wir uns einige Zustände in der Welt ansehen, die Art der Anbetung, die Musik, das Tanzen, das da reinkommt, die Art des Predigens, dieses emotionale Predigen, diese Art von Willow Creek Predigten oder diese Art von Emerging Church Theologie, ist das nicht Baals Anbetung?
Definitiv. Ja, oder wenn alles um den Wohlstand geht.
Ja, das Wohlstandsevangelium und sich gehen lassen, aber bringt bloß nicht die Elia-Botschaft. Sie ist zu unbequem. Und es ist Verschwörungszeug, immer Isebel anzugreifen. Sie meint es doch schließlich gut.
Ja.
Oder etwa nicht? Vers 19. Wohlan, so sende nun hin und versammle zu mir ganz Israel auf den Berg Karmel, dazu die 450 Propheten des Baals und die 400 Propheten des Hains, die am Tisch des Isebels essen. Es gibt also ein ganzes Sammelsurium von Leuten, die an ihrem Tisch sitzen. Und diese Konfrontation findet auf dem Berg Karmel statt.
Es ist eine ganz ökumenische Versammlung.
Was steht heute auf dem Berg Karmel? Ein Bahá'í-Tempel. Bahá'í-Tempel bedeutet eine Einheit aller Religionen. Wir haben ein Dokument ausgestellt, darin wird von dem gesprochen, dem Unrecht getan wurde. Dem Unrecht getan wurde, ist natürlich Luzifer.
Ja, weil er aus dem Himmel geworfen wurde.
Und die Bahá'í sind zahlenmäßig am meisten bei den Vereinigten Nationen vertreten, die ihrerseits die Könige der Welt repräsentieren. Die Art von Anbetung, die heute am Berg Karmel stattfindet, ist eine ökumenische Einheit aller Religionen. Eine Ein-Weltreligion, die den Erd dem Ungerecht getan wurde. Ist das nicht interessant?
Ja, schon.
Es hat sich nichts geändert. Die Elia-Botschaft kann sich auch nicht ändern. Es geht immer noch um genau das Gleiche. Die 450 Propheten des Baal und die 400 Propheten des Hain, sie beteten Asherah an, die weibliche Gottheit. Die Baals-Propheten sind den Asherah-Propheten zahlenmäßig überlegen. Und alle aßen sie am Tisch Isebels. Man hat dort also Einheit in Vielfalt.
Das mit dem an einem Tisch sitzen lässt mich an die Prophezeiung Daniels denken.
Okay, wenn wir uns die Heine von heute betrachten, Mutter Erde, das ist die ganze Anbetung der Erde, die wir heute auf der Welt haben.
Ja, auch der Klimawandel.
Klimawandel ist nichts anderes als Anbetung im Hain. Genau das ist es. Und sie sitzen an Isebels Tisch. Sitzen alles Anbeter des Hains heute an Isebels Tisch?
Definitiv.
Kann das Teil jeder Religion sein? Und kann es Teil dieser Grünen sein?
Ja, wir sahen ja sogar den Papst mit seiner Amazonas-Synode, mit Pachamama und all dem.
All diese Themen, sie sind alle sehr glücklich an Isebels Tisch. Und dann natürlich noch die Baalspriester. Also die Anbetung Baals war sehr attraktiv. Das ist die Art von Anbetung, die wir heute in der christlichen Welt sehen. Was wir nicht mehr sehen, ist eine völlig auf die Bibel gegründete Verkündung.
Definitiv.
Das sehen wir nicht mehr. Alles ist emotional.
Es muss Emotion sein.
Ja, es muss Gefühl sein. Wir sitzen also an einem Tisch und sind vergnügt, während es auf dem Karmel eine Krise gibt und eine Konfrontation bevorsteht.
at Carmel, a confrontation.
Springen wir zu Vers 40. Elia aber sprach zu ihnen, fang die Propheten Baals, dass keiner von ihnen entkommt. Und sie fingen sie. Und Elia führte sie hinab an den Bach Kison und schlachtete sie dort. Das ist jetzt nach der Konfrontation, bei der die Propheten Baals die Gelegenheit hatten zu zeigen, ob ihr Opfer vom Feuer verzehrt wurde. Und Elia hatte die gleiche Gelegenheit. Die Priester tanzten, schrien zu Baal, sangen und ritzen sich den ganzen Tag lang, bis sie erschöpft waren. Und Elia war bisweilen ein bisschen sarkastisch.
Ja, das war er.
Er war ein bisschen sarkastisch.
Er fragte, ob er taub ist.
Ist er taub?
Oder ob er schläft.
Wenn du es im Original liest, heißt es, vielleicht erleichterte er sich gerade. Oder er ist auf einer langen Reise. Oder was auch immer. Aber dem sehr einfachen Gebet musste eine sehr einfache Tat vorausgehen. Nämlich dem Altar mit den 12 Steinen aufrichten. 12 Steine, also 12 Patriarchen, 12 Apostel. Die Herzen der Väter und die Herzen der Kinder. Wir müssen versöhnt werden. Es ist ein religiöses System.
Eine Geisteshaltung.
Und es ist so einfach. Interessant ist dabei, dass er sagt, wie lange wollt ihr noch auf beiden Beinen hinken? Und sie kein Wort antwortet. Totenstille. Haben wir heute nicht das Gleiche?
Vollkommen das Gleiche.
Es ist unfassbar. Aber schließlich gelingt es, der Elia-Botschaft, alle Priester Baals umzubringen. Jezebel wird rasend vor Zorn werden. Und Elia sprach zu Ahab, zieh hinauf, iss und trink, denn es rauscht, als wollte es reichlich regnen. Martin, wann kommt dieser Regen?
Nachdem die Propheten getötet sind.
Die Baal-Botschaft muss also aufgedeckt werden. Decke die Bosheit des Mannes der Sünde auf. Müssen wir das nicht tun? Deckt die Bosheit des Mannes der Sünde auf. Und sobald sie einmal aufgedeckt ist, sodass die Menschen klare Entscheidungen treffen können, dann ist es Zeit für den Regen. Und als Ahab hinaufzog, um zu essen und zu trinken, ging Elia auf den Gipfel des Karmel und beugte sich zur Erde und legte sein Angesicht zwischen seine Knie und er sprach zu seinem Burschen, geh doch hinauf und schaue zum Meer hin. Da ging er hinauf und schaute hin und sprach, es ist nichts da. Er sprach, geh wieder hin. So geschah es 7-mal. 7 ist doch die Zahl Gottes, richtig? Denkst du, er musste hier einiges an Glauben ausleben?
Ganz genau. Genau wie Naaman. Er musste sich auch 7-mal im Jordan untertauchen.
Er hätte sich nach dem 5. Mal auch entscheiden können, dass das nicht funktioniert.
Genau. Da kann man sich schon hineinversetzen. 7-mal? Beim 5. und 6. Mal wird man schon müde. Man will nicht mehr. Aber 7-mal?
Ja, 7-mal. Und beim 7. Mal sprach er, siehe, es steigt eine kleine Wolke aus dem Meer auf, wie die Hand eines Mannes. Da sprach er, geh hinauf und sage zu Ahab, spanne an und fahre hinab, damit dich der Regen nicht zurückhält. Es ist faszinierend, dass er vor dem Wagen herrennt. Gott gibt ihm übermenschliche Kraft dafür und er rennt vorne weg. Rettet es Ahab?
Nein.
Brachte es ihn zum Nachdenken?
Ja.
Wahrscheinlich schon. Aber er war so eng mit Isabel verbunden, dass er nicht loslassen konnte. Das ist sehr traurig. Können wir erwarten, dass viele in der Leitung so eng mit Isabel verbunden sind, dass sie tatsächlich den Moment des Spätregens verpassen?
Traurigerweise ist es so.
Ich will hier auch überhaupt nicht sarkastisch sein.
Nein.
Ich versuche einfach realistisch zu sein. So ist eben die Lage. Und wenn die Sichtung kommt, müssen wir auf alle möglichen Folgen vorbereitet sein. Es wird auch ein sehr trauriger Stand der Dinge sein, stimmt's?
Es wird leider einige geben, die die Botschaft nicht annehmen werden.
Ja, sie werden die Botschaft nicht annehmen. Propheten und Könige, Seite 110. Immer wieder sandte Elia seinen Diener zu einer Stelle, von der aus man das mittelländische Meer überblicken konnte, um zu erfahren, ob sichtbar wurde, dass Gott des Propheten Gebet erhört hatte. Doch jedes Mal kehrte der Diener mit dem Bescheid zurück, es ist nichts da. Der Prophet wurde deshalb aber nicht ungeduldig, verlor auch nicht seinen Glauben, sondern fuhr in seinem inständigen Flehen fort. 6-mal kehrte der Diener mit dem Bescheid zurück, das kann Anzeichen am verschlossenen Himmel auf Regen hinweise. Unverzagt sandte Elia ihn trotzdem noch einmal hin. Dieses Mal kehrte der Diener mit der Nachricht zurück, siehe, es steigt eine kleine Wolke auf aus dem Meer wie eines Mannes Hand. Das genügte. Elia wartete nicht erst, bis der ganze Himmel sich mit schwarzen Wolken überzog. In jeder kleinen Wolke schaute er im Glauben bereits einen gewaltigen Regen. Es handelte auch seinem Glauben gemäß, denn sofort sandte er seinen Diener mit der Botschaft zu Ahab, spann an und fahre hinab, damit dich der Regen nicht auffällt. Haben wir hier eine typologische Botschaft?
Definitiv. Gib nicht auf. Werde nicht entmutigt. 7-mal, nicht 6-mal.
6 ist die Zahl Baals.
Also wenn du da aufhörst,
dann bleibst du bei Baal.
Stimmt.
Sehen wir uns an, ob wir die Parallelen sehen. Erfahrungen und Gesichte. 13.1. Bald wurden unsere Augen nach Osten gerichtet, wo eine kleine dunkle Wolke erschien, kaum halb so groß wie eines Mannes Hand. Wir alle wussten, dass dies ein Zeichen des Menschensohns sei. Wir schauten alle in tiefem Schweigen nach der Wolke, wie sie näher kam und immer heller, strahlender und herrlicher wurde, bis sie eine große weiße Wolke war. Der Grund erschien wie Feuer, über der Wolke war ein Regenbogen und sie war umgeben mit 10.000 Engeln, die mit lieblicher Stimme sangen. Auf ihr saß des Menschensohn. Sein Haar war weiß und lockig und hing über seine Schultern und über seinem Haupte waren viele Kronen, seine Füße waren gleich Feuer, in seiner rechten Hand hatte er eine scharfe Sichel, in der linken eine silberne Posaune. Seine Augen waren gleich Feuerflammen, die seine Kinder ganz und gar durchdrangen. Da wurden alle Angesichter bleich und diejenigen, die Gott verworfen hatten, umfingen Dunkelheit. Dann riefen wir alle, wer kann bestehen? Ist mein Kinn fleckenlos? Dann hörten die Engel auf zu singen und eine Zeit lang herrschte eine schreckliche Stille, als Jesus rief, die reine Herzen und Hände haben, werden bestehen. Meine Gnade ist hinreichend für euch. Da leuchteten unsere Angesichter auf und Freude erfüllte jedes Herz. Die Engel sangen wieder im höheren Chor, während die Wolken der Erde noch näher kamen. Ist das biblisch?
Ja, gewiss.
Es ist, als ob man die Offenbarung lesen würde.
Wenn man nur diese Wolke zusammen mit dem Glauben hernimmt, den Elia ausleben musste, im Wissen, dass Gott kommen, diesen Regen bringen und sie retten würde, hier ist es ganz genauso.
Ja, er ist lebensnotwendig. Das ist die Sammlung. Die Elia-Botschaft muss also die Baals-Propheten töten. Es muss eine Konfrontation geben. Es muss diese Entscheidung für eine der beiden Seiten geben. Entweder ist man dafür oder dagegen. Wie lange wollt ihr noch auf beiden Beinen hinken? Ahab hatte sein Bett mit Isabel gemacht und würde sich hinlegen. Und seine ganze Nachkommenschaft wurde vernichtet. Okay, es gab also einen wirklichen Elia. Wir haben eine Botschaft, die dem Typus sehr entspricht. Wir haben eine Konfrontation, die dem Typus sehr entspricht. Es ist eine Konfrontation zwischen zwei Anbetungsarten. Bei den ganzen Übungen sind die Gebote Gottes und Gehorsam gegen seine Gebote ausschlaggebend. Es ist eine Botschaft gegen eine Verbindung, eine ungesetzliche Verbindung zwischen einem König und einer Frau, zwischen der Kirche und dem Staat. Das ist die Botschaft des ersten Elia. Gehen wir nun zum zweiten Elia. Johannes der Täufer ist der zweite Elia. Weißt du, die Leute waren abergläubisch und dachten, es wäre vielleicht eine Auferstehung des Ersten. Aber er war es nicht. Er war nicht auferstanden.
Nein.
Es war die Botschaft, die dabei wichtig war.
Ja, er war keine Inkarnation.
Nein.
Er war Johannes der Täufer.
Ein weiterer interessanter Unterschied zwischen diesem Johannes dem Täufer und dem ersten Elia ist die Tatsache, dass die Botschaft, die der erste Elia brachte, von zahlreichen Wundern begleitet wurde. Dieser Elia, der zweite, hatte keine Wunder. Er hatte nur eine Botschaft. Das ist sehr wichtig.
Und diese Botschaft ist dieselbe, wie sie der erste Elia hatte, aber ohne die Werke, denn die Werke wurden schon damals getan.
Das ist ein guter Gesichtspunkt. Gehen wir zu Lukas 1, Vers 15. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken, und mit Heiligem Geist wird er erfüllt werden, schon von Mutterleib an. Dieser Vers ist wirklich vollgepackt, Martin. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken, und mit Heiligem Geist wird er erfüllt werden, schon von Mutterleib an. Das war damals buchstäblich so. War also ein Nazarener. Er durfte niemals Wein oder irgendein starkes Getränk anrühren. Aber er war schon von Mutterleib an mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das heißt, schon ab seiner Empfängnis. Der letzte Elia taucht ab dem Augenblick, in dem er gezeugt wurde, auf der Weltbühne auf. Und schon da wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Und sobald der Heilige Geist einmal eine Botschaft bestätigt hat, kann keine darauf folgende Botschaft das zurücknehmen, was schon bestätigt wurde. Wie lange sollen also die Säulen des Adventismus stehen?
Bis zum Ende.
Wird es Versuche geben, die Säulen niederzureißen?
Oh, eine Menge.
Ja, viele. Nun gut, hier steckt eine ganze Menge. Er ist ein buchstäblicher Vegetarier, weil er Johannesbrot und wilden Honig isst. Laut dem Geist der Weissagung waren es keine Heuschrecken, sondern pflanzliche Nahrung. Im Englischen heißt es Locusta-Bohne, die Karobohne, was die Nahrung der nicht so Wohlhabenden war. Er hatte also eine einfache Ernährung. Matthäus 11, Vers 13. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis hin zu Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist der Elia, der kommen soll. Jesus sagt sehr deutlich, dass Johannes der Täufer Elia ist. Nicht der erste Elia, sondern der erste antitypische Elia. Denn alle Propheten und das Gesetz, hier haben wir wieder das Gesetz und die Propheten,
stimmt,
haben geweissagt bis hin zu Johannes. Als Jesus auf dem Berg der Verklärung war, wer erschien dort?
Elia und Mose.
Ja, Mose. Mose steht für das Gesetz und Elia steht für das Zeugnis. Zum Gesetz und zum Zeugnis. Wenn sie nicht gemäß dieses Wortes sprechen, so ist kein Licht in ihnen. Was immer sie sprachen, steht fest. Stimmt's?
Ja.
Und wenn die Kinder davon abgewichen sind, dann müssen die Väter ihre Herzen der Kinder und die Kinder ihre Herzen der Väter wieder zuwenden und wieder in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den Propheten kommen.
So ist es.
Das Gesetz und das Zeugnis. Es ist auch ein Merkmal der Übrigen.
Ja, zu 100%.
Ist es nicht wunderschön, wie alles miteinander verknüpft ist?
Unglaublich.
Nun, wer hätte sich das ausdenken können?
So ist es, nur Gott.
Nur Gott kann sich das ausdenken.
Das zeigt dir auch, wie wichtig es ist, das Alte Testament nicht einfach so abzutun.
Nein.
Denn die ganze Wahrheit ist darin schon enthalten.
Richtig. Jesus sagte ihnen also ziemlich deutlich, dass dieser Johannes der Täufer eine Elia-Botschaft hatte. Wir müssen also erneut studieren, worum es dabei ging. Johannes 1, Vers 21. Und sie fragten ihn, was denn? Bist du Elia? Sie fragten hier Johannes den Täufer rundheraus. Bist du Elia? Und er sprach, ich bin's nicht. Log Jesus jetzt oder sprach Jesus typologisch?
Typologisch.
Unbedingt. Es gibt keine andere Weise, auf die man es interpretieren kann. Bist du der Prophet? Das bedeutet, bist du der Messias? Und er antwortete, nein. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das ist seine Aufgabe. Ein Teil seiner Elia-Botschaft ist, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und was ist Sünde, Martin?
Die Übertretung des Gesetzes.
Stehen wir auf dem Spielfeld wieder bei Start?
Hundertprozentig. Wir hatten es vorher schon. Die Gebote, alles das geschah nur, weil sie sich nicht an die Gebote hielten.
Richtig. Hier hat man das Gesetz und die Propheten und den einen, der das Heilmittel für das Sündenproblem ist. Für die Übertretung des Gesetzes. Ist es nicht erstaunlich, dass die Kirchen heutzutage, also jene, die Baal nachfolgen, zu glauben scheinen, dass die Gebote nicht mehr bindend sind?
Sie müssen sie ja loswerden, damit ihr ganzes Handeln gerechtfertigt ist.
Richtig. Er sprach nun zu der Volksmenge, die hinausging, um sie von ihm taufen zu lassen, Schlangenbrut, wer hat euch unterwiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Zu wem spricht er hier?
Zu den Leitern in der Kirche.
Wer spricht hier zu den Pharisäern? Hatte der erste Elia eine Konfrontation mit den Leitern?
Ja.
Hat der zweite Elia eine Konfrontation? Eins macht mich jetzt nervös. Wenn du jetzt keine Konfrontation hast, ist doch etwas verkehrt.
Ja, es könnte sein, dass du auf ihrer Seite bist.
Du könntest auf ihrer Seite sein, stimmt's? Oh, wir müssen hier sehr vorsichtig sein. Aber vergiss nicht.
Es gibt die Obadjas.
Oh, vergiss sie nicht. Wenn es sie nicht gäbe, würden wir verzweifeln, stimmt's?
Okay.
Die Volksmenge kommt also und er nennt sie wörtlich Generation von Schlangen. Das sind ziemlich starke Worte.
Weißt du, diese Worte lassen mich an die Leute denken, die immer sagen, ach nein, ihr müsst doch die Botschaft entschärfen.
Ja.
Ich sehe nicht, dass die Propheten Gottes die Botschaften abgemildert haben.
Nein, er nennt sie Schlangenbrut. Dann sagt er ihnen, was ihr Problem ist. So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Und fangt nicht an, bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Werde also nicht selbstgefällig, nur weil du einer bestimmten Denomination gehörst.
Nein.
Denke nicht, dass du gerettet bist, weil du zur Gemeinde der Übrigen gehörst.
So ist es. Diese Steine beziehen sich auf die Heiden.
Refer to the heathen.
Absolutely.
Völlig richtig. Erinnerst du dich an den Feigenbaum, der verflucht wurde? Es war ein anmaßender Feigenbaum. Der war voller Blätter, aber er trug keine Frucht. Während er normalerweise mit Blättern auch Früchte haben sollte. Richtig? Denn die Frucht kommt beim Feigenbaum vorher. Er war in einem Feigenhain, dort gab es viele Feigenbäume. Aber die anderen waren nicht anmaßend. Sie hatten keine Blätter und deshalb konnte man nicht annehmen, dass sie Früchte hatten.
Ja, man konnte von ihnen keine Frucht erwarten.
Richtig. Also wurden sie auch nicht verflucht, denn sie waren nicht anmaßend. Sie stehen für die Heiden. Sie würden schließlich die Frucht hervorbringen, die der anmaßende Feigenbaum nicht hervorgebracht hatte. Hier haben wir eine ganz ähnliche Situation. Er nimmt keine Bäume, sondern Steine her. Die gleiche symbolische Bedeutung, wie du richtig sagtest.
Er steht also da und klagt die Leiter der Kirche an. Wenn ihr nicht eure Arbeit tut, könnten diese Leute anfangen, sie zu tun.
Aha, wer wird also die Botschaft annehmen? Die Witwe,
Genau, die Witwe, die nicht aus Israel war.
Nicht die aus Israel. Dann sagt er, das ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Nun gut, stellen wir uns selbst eine Frage. Kommt dieser zweite Elia in einen Konflikt mit der Leitung der Kirche?
Ja, sehr heftig.
Es ist ein trauriger Stand der Dinge, nicht wahr? Aber es ist eine Realität.
So ist es.
Wenn es also doch passiert, solltest du dann überrascht sein?
Nein, du solltest den Glauben des Elia haben.
Okay. Wir befinden uns hier auf gefährlichem Boden, Martin. Aber
es ist biblisch.
Dies ist biblischer Boden. Seit Jahren schon machte der Herr sein Volk auf die Gesundheitsreform aufmerksam. Das ist einer der großen Zweige des Werkes in der Vorbereitung auf das Kommen des Menschensohnes. Johannes der Täufer ging im Geist und der Kraft des Elia voran, um den Herrn den Weg zu bereiten und die Menschen zur Weisheit des Gerechten hinzuwenden. Er stellte jene dar, die in diesen letzten Tagen leben und denen Gott heilige Wahrheiten anvertraut hat, um sie den Menschen vorzulegen und so den Weg für das zweite Erscheinen Christi vorzubereiten. Johannes war ein Reformer. Der Engel Gabriel kam direkt aus dem Himmel und hielt dem Vater und der Mutter von Johannes einen Vortrag über Gesundheitsreform. Er sagte, dass er kein Wein oder starkes Getränk trinken sollte und dass er von seiner Geburt an mit dem Heiligen Geist erfüllt sein sollte. Interessant, oder? Seit Jahren schon machte der Herr sein Volk auf die Gesundheitsreform aufmerksam. Das ist eines der großen Zweige des Werkes in der Vorbereitung auf das Kommen des Menschensohns. Johannes der Täufer ging im Geist und der Kraft des Elias voran, um den Herrn den Weg zu bereiten und die Menschen zur Weisheit des Gerechten hinzuwenden. Er stellte jene dar, die in diesen letzten Tagen leben und denen Gott geheiligte Wahrheiten anvertraut hat, und sie den Menschen vorzulegen und so den Weg für das zweite Erscheinen Christi vorzubereiten. Wenn ich nun zum ersten Elia gehe, brachten die Raben Fleisch. Aber später bekam er nur Brot.
Das stimmt. Er schritt also voran.
Es gab einen Fortschritt. Dieser Elia war von Geburt an Vegetarier. Der Antitypische wird genauso sein müssen. Ist das ein Krieg in der Gemeinde?
Ein riesengroßer.
Okay. Umfasst die Gesundheitsreform nur Essen und Trinken oder umfasst sie auch Krankheiten und die Behandlung von Krankheiten?
Alles. Alles, was mit Gesundheit und Lebensstil zu tun hat.
Hat Isabel eine Gesundheitsbotschaft?
Ja.
Hat sie eine Nadel, die sie gerne einführen möchte?
Ja, und sie hat einen ganzen Stapel Medikamente, die das begleiten.
Haben wir dem eine Botschaft entgegenzusetzen?
Ja.
Die einfachen Elemente der Natur. Reine Luft, gute Nahrung, die wohlüberlegte Anwendung von Wasser,
Bewegung.
Es ist viel leichter, eine Nadel zu nehmen. Wenn man sich hier nur für eine Seite entscheiden muss, wie lange wollt ihr noch auf beiden Beinen hinken? Nein, lass uns das nicht vertiefen, Martin. Lass es nur einen Samen streuen und weitergehen. Das ist also Teil des Wegbereitens für das zweite Kommen Christi.
Weißt du was? Ich denke, dass wir uns schon in der Dürre befinden.
Oh, wir sind in einer schweren Dürre.
Und wir tun unsere Aufgabe bei der Witwe.
Ja, das ist unsere Aufgabe.
Wir müssen also anfangen nachzudenken, wie nah das alles am zweiten Kommen ist.
Es muss sehr nahe sein. Obgleich nichts Übernatürliches geschah, um Johannes zu befreien, war er doch nicht verlassen. Stets waren himmlische Engel bei ihm und öffneten ihm das Verständnis für die Weissagung auf Christus und für die kostbaren Verheißungen der Schrift. Das ist eine wunderschöne Verheißung. Solange du also an deiner Bibel und dem Geist der Weissagung festhältst, ganz egal wie beängstigend die Umstände auch sein mögen, wenn du an diesen festhältst, dann stehst du das durch, auch wenn du deinen Kopf verlierst.
So ist es.
Sie boten ihm Halt, wie sie auch dem Volk Gottes in den künftigen Jahrhunderten eine Stütze sein sollten. Johannes dem Täufer, wie auch allen, die nach ihm kamen, war zugesichert worden: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Niemals führt Gott seine Kinder anders, als sie es sich selbst wünschten, falls sie bereits am Anfang den Ausgang sehen und die herrliche Frucht schauen könnten, die sie als Mitarbeiter Gottes wirken dürfen. Weder Henoch, der Verwandelte in den Himmel aufgenommen hatte, noch Elia, der im Feuerwagen gen Himmel fuhr, war größer und wurde mehr geehrt als Johannes der Täufer, der einsam im Kerker umkam. Euch ist die Gnade gegeben, um Christi Willen beides zu tun, dass ihr nicht allein an ihn glaubet, sondern auch um seinetwillen leidet. Philipper 1, Vers 29. Von allen Gaben, die der Himmel Menschen verleihen kann, zeugt die Gemeinschaft mit Christus in seinem Leiden von größtem Vertrauen und höchster Ehre. Nun, Martin, warum wurde er enthauptet?
weil er Herodes entgegentrat.
Ah, gab es bei 1. Elia eine Konfrontation mit einem König?
Ja, mit Ahab.
Er hatte die Konfrontation mit Ahab, stimmt's? Einer der Führer in Israel. War Herodes nicht auch der König von Israel? Er war der König von Juda, richtig? Nun gut. Es gab eine Allianz zwischen den Herodianern, den Pharisäern und den Sadduzäern. Sie mochten sich gegenseitig zwar nicht, aber wenn es darum ging, Christen zu verfolgen, waren sie eines Sinnes.
Da arbeiteten sie zusammen.
Ja. Und auch Herodes und Pilatus, der Rom repräsentiert, lag sich zu Anfang in den Haaren. Aber als es zur Verfolgung Christi kam, wurden sie Freunde. Hm? Man braucht also einen gemeinsamen Feind. Und dieser gemeinsame Feind wird Elia sein. Und die Könige in der Kirche und der Statthalter von Rom werden eine Allianz schließen und Freunde werden. Das ist ein ziemlicher trauriger Stand der Dinge. Er sagte, es ist gegen das Gesetz, dass du mit der Frau deines Bruders Philipp verheiratet bist. Also erkannte Gott diese Frau nie als Frau von Herodes an. Hm? Haben wir also wieder eine ungesetzliche, unerlaubte Verbindung zwischen einem König und einer Frau?
So ist es.
Gab es beim 1. Elia die gleiche Sache?
Auf jeden Fall.
Okay. Der 1. Elia sagte, nicht ich bin der, der Israel ins Unglück stürze, sondern du und dein Haus, denn du hast die Gebote Gottes verlassen. Wobei bei den Geboten Gottes gemeinhin alle angesprochen sind. Dieser hier spricht ein ganz bestimmtes Gebot an. Nämlich welches?
Nun, Ehebruch.
Ehebruch. Das siebente Gebot. Und das siebente Gebot ist ein Gebot, in dem es um Beziehung geht, stimmt's? Und sie brachen dieses Gebot. Nun, es gab zwei Dinge, die in Eden eingeführt wurden. Und beide hatten mit Beziehung zu tun. Welche Dinge waren das?
Der Sabbat und die Heirat.
Ja, die Ehe. Der Sabbat und die Ehe sind beides Beziehungsgebote. Hier nähern wir uns also dem wirklichen Thema schon weiter an. Worum geht es in den Geboten? Es geht darum um Beziehungen. Einmal um die Beziehung der Menschen untereinander und zwischen dem Menschen und Gott. Die erste Steintafel enthielt die Regeln und Vorschriften für deine Beziehung zu Gott und die zweite die zur Beziehung zu den Mitmenschen. Das wohl intimste, was man bei den menschlichen Beziehungen haben kann, ist im siebten Gebot eingeschlossen. Und da gab es ein Problem. Es war auch ein Problem bei Ahab. Hm?
Stimmt.
Und hier hat man das gleiche Problem. Kirche und Staat sind also unerlaubt zusammen. Und der zweite Elia warnt davor. Wird seine Botschaft gut aufgenommen?
Nein, er verliert seinen Kopf.
Wenn sich also unsere Leute mit Rom verbrüdern und in ökumenischen Gremien sitzen und in ökumenischen Gremien sogar den Vorsitz oder stellvertretenden Vorsitz haben und man dann eine Botschaft wie diese bringt, wird das wohl gut angenommen?
Nein, es könnte sein, dass du deinen Kopf verlierst.
Wer veranlasst genau genommen den Angriff auf diesen antitypischen Elia?
Die Mutter.
Ja, die Mutter. Aber die Mutter hat eine Tochter. Und die Tochter ist diejenige, die vor dem König tanzt. In dieser Typologie hat man jetzt die Könige, die von Herodes repräsentiert werden. Man hat die Mutter, mit der er illegitim verheiratet ist. Das ist genau genommen wie Isabel. Und sie hat Töchter. Gibt es eine Kirche, die sagt, dass sie nicht ohne Töchter bzw. ohne Kinder sein wird?
Ja, die römisch-katholische Kirche.
Ja, sie hat Töchter und auch den Anspruch, dass sie zu ihr zurückkehren werden.
Jeder, der mit ihr in den ökumenischen Gremien sitzt.
Und ganz besonders der Protestantismus. Wer wird also vor dem König tanzen?
Die Tochter.
Die Töchter. Wer wird um den Kopf von Johannes dem Täufer bitten?
Auch die Tochter.
Auch die Tochter. Aber wer sagt der Tochter darum zu bitten?
Die Mutter.
Die Mutter. Steckt darin nicht eine starke Typologie?
Definitiv.
Das ist faszinierend. Wer kann sich das ausdenken?
Nur Gott. Und es steht hier, also wird es geschehen.
Und er baute es sogar in tatsächliche Beziehungen ein.
Ja, mit Leuten, die einen freien Willen haben. Das übersteigt einfach den Verstand.
Das geht über den Verstand. Die Elia-Botschaft enthält so viel. Wenn Gott es für richtig erachtet, bei diesem zweiten Elia weniger allgemein zu werden, was die Gebote betrifft, und sich auf ein Beziehungsgebot ausrichtet, das illegitim behandelt wird, können wir dabei Feuerwerk erwarten?
Ja.
Welche Beziehung steht noch höher als die zwischenmenschliche?
Die zwischen Mensch und Gott.
Aha. Denkst du also, dass das Beziehungsgebot ein Faktor werden könnte?
Ja, es ist auch ein Gebot der Autorität.
Okay. Die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen ist im vierten Gebot eingeschlossen. Denn nur diese beiden wurden schon in Eden eingesetzt, richtig? Können wir also vom letzten Elia erwarten, dass er eine ganz bestimmte Konfrontation wegen eines Beziehungsgebots hat?
Oh ja.
Das vierte Gebot?
Das eine, das vergessen ist.
Fassen wir zusammen. Wir werden eine Konfrontation haben zwischen Leitern, die mit Frauen, Kirchen, unerlaubte Beziehungen haben. Der erste Elia sagt uns, wer diese Frau ist, nämlich Isabel. Das Buch Offenbarung sagt uns mitten in den Sendeschreiben bei der mittleren Gemeinde der Kirche des Mittelalters, dass es eine Isabel gibt. Uns wird gesagt, dass sie Gottes Volk zur Sonnenanbetung führt und dass es eine unerlaubte Beziehung gibt. Das sehen wir in der zweiten Botschaft. Es wird an den Punkt kommen, an dem die Mutter die Tochter dazu anstiftet, um den Kopf zu bitten. Und einige können ihren Kopf vielleicht verlieren. Andere mögen lebendig aufgenommen werden, wie es der erste Elia wurde. Denn das ist Teil der Botschaft.
So ist es.
Denn er wurde aufgenommen, so wird auch der antitypische letzte Elia aufgenommen werden. Der dazwischen lag, Johannes der Täufer, verlor seinen Kopf. Jedem, der dieses Gebot verkündigte, beziehungsweise jedem, der seine Botschaft predigte, drohte auch, dass er seinen Kopf verlor. Und Rom war eine Macht, die sehr heftig verfolgte und für den Verlust vieler Köpfe verantwortlich war. Der Letzte hat diese Hoffnung, an der er festhalten kann, dass er verwandelt und aufgenommen werden kann, ohne den Tod zu sehen. Aber die Konfrontation wird erbittert sein, denn sie wird sich an den Geboten Gottes, Baal-Anbetung und ganz konkret den Beziehungsgeboten entzünden. Bevor hier mehr ins Detail gehen, lass uns hier zum Ende kommen und die weiteren Ereignisse in einer nächsten Folge besprechen.
Nur noch eine Sache. Bei den beiden, der Botschaft des Elia und der des Antitypischen bei Johannes dem Täufer, bedurfte es viel Glaubens. Denn Johannes sah Jesus nie, als er im Gefängnis war.
Nein, er sah ihn dort nie. Wie du schon sagtest, ist es auch interessant, dass der erste Elia einen Moment der Verzweiflung erlebte und auch der zweite Elia hatte seinen Moment der Verzweiflung. Bist du es oder sollen wir auf einen anderen warten? Obwohl er vorher selbst gepredigt hatte, siehe das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Es wird heftig werden. Es wird sehr, sehr hart werden und es wird Momente der Verzweiflung geben. Aber was dich hindurchtragen muss, ist dein Glauben. Siebenmal.
Amen.
Lass uns beten. Himmlischer Vater, danke für die Elia-Botschaft. Wir lernen so viel von ihr. Mögen wir aus der Schwachheit andere Stärken ziehen. Mögen wir aus Feigheit Mut ziehen und mögen wir aus Verrat Glauben und Vertrauen ziehen.
Gather faith and trust from treason.
Danke, Herr, dass wir diese Botschaft haben und eine Verheißung daran haftet. Und danke, Herr, dass es so ausgehen wird, dass diejenigen, die an der Botschaft festhalten und sich an die Verheißungen klammern, Söhne und Töchter Gottes genannt werden können. Hab Dank dafür, im Namen Jesu. Amen.
Amen.
Amen.